Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Besten. Gut, ich würde sagen, das reicht auch von meiner Seite.
Ja, klasse, schön, dass wir wieder da sind und du erstmal alle vergraulst in den ersten wenigen Sekunden dieser Podcast-Folge.
Ja, aber kann ja jetzt noch besser werden.
Es kann, es geht immer nach oben, bergauf gibt es immer, aber so. Runter kommen sie alle. So geht das nämlich auch. Philipp,
ja.
Hallo, grüß dich, ich bin zurückgekehrt für ein Short Intermezzo sozusagen. Ja. Zu unserer 22. Folge von Phrasensport heute. Und wir haben wieder natürlich ein Potpourri an Fröhlichkeit mitgebracht.
Oh ja.
Wie ihr schon gehört habt, Philipps hyped. Und heute wollen wir mal anfangen mit den Besten.
Mit den Meistern.
Mit den Champions.
Mit Les Meilleurs.
Oh, jetzt konnte der Franzose die Franzosen sogar noch raus. So. Nicht schlecht, mehr hätte ich auch nicht gekonnt. Mit der Champions League und der Champions League-Auslosung, den ersten Spielen, die passiert sind gestern und heute in wenigen Stunden auch noch passieren.
Genau.
Die Champions League ist wieder losgegangen, genauso wie die Liga losgegangen ist. Und überraschenderweise geht es im Ligasystem wieder hoch her. Philipp,
ja.
Wie sehen denn die Paarungen aus?
Also, so, vielleicht jetzt. Vorweg, geändert hat sich eigentlich nichts im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, wir wollen euch jetzt nicht in die Tiefen des Systems und der Arithmetik einführen, denn das Einzige, was sich geändert hat, ist einfach, dass es dann, wenn es in die K.O.-Phasen geht, so eine kleine Setzliste geht, dass dann das bessere Team Heimrecht im zweiten Spiel hat. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Das heißt, wir können das hier kurz machen und lass uns direkt zu den Partien kommen. Du hast es angesprochen, wir nehmen heute auf dem Donnerstag auf.
Ja.
Das heißt, Dienstag und Mittwoch waren bereits die ersten Spieltage.
Oh ja, Dienstag war auch schon, ne?
Genau, der Abschluss ist dann heute Abend, ist gleich. Und das ist aber nur der Fall, weil ich glaube, die Euroleague, glaube ich, erst nächste Woche losgeht, deswegen die Champions League dreigeteilt, weil man muss ja auch ein bisschen Fernsehgelder einnehmen.
Dreigeteilte Champions League.
Wenn man die UEFA spannend, heißt ja. Oder die UEFA ist, deswegen der Spieltag dreigeteilt. Und Kai, ich habe mal rausgesucht, also ich will euch jetzt nicht belästigen mit den kompletten Spieltagen, deswegen habe ich mir mal die Favoriten rausgeguckt und um euch mal so ein bisschen zu präsentieren, was da auf euch und auf uns in den nächsten Wochen und Monaten zukommt.
Das ist interessant, genau.
Ja, ich habe jetzt mal angefangen mit PSG, ist Titelverteidiger.
Ja.
Ich behaupte einfach mal, die sind nicht schlechter geworden. Ne, die haben jetzt gestern gegen Bergamo 4-0 gewonnen. Ne? Also der Auftakt ist geglückt. Haben aber noch Teams wie Barcelona auf dem Tableau. Dann unsere Bayern und den portugiesischen Meister mit Sporting Lissabon.
Ja.
Und dann haben sie natürlich noch ein paar weitere Teams. Also jede Mannschaft hat 8 Spiele, 4 auswärts, 4 heim. Und ich habe jetzt mal geguckt, so was sind so die Kracher. Ne? Weil wie Slavia Prag oder Olympiakos Piräus, weiß ich nicht, ob wir da unbedingt uns einen Kalender markieren müssen. Ne? Aber da gibt es durchaus Partien, die richtig krachen. Und dann habe ich gleich mal beim Finalverlierer bei Inter Mailand nachgeguckt. Die haben ihren Auftakt gestern gegen Ajax 2-0 gewonnen. Da sind dann so Teams wie Atletico Madrid, Liverpool, mein Arsenal und der BVB aus deutscher Sicht dabei. Also Inter Mailand, da geht das schon los mit einem heftigen Programm.
Mhm.
Ja, und dann bin ich unter anderem, wenn ich unsere Deutschen mir angucke, Bayern, wie gesagt, gegen PSG.
Ja.
Auch wieder gegen mein Arsenal. Und den portugiesischen Meister mit Sporting.
Ja.
Ne, und von daher, der Rest, ich sag mal, ist machbar für Bayern, weshalb das eigentlich eine gute Kiste für Bayern sein sollte. Wer allerdings den schlimmsten Spielplan hat und ich glaube sogar den schlimmsten aller Teams in der Champions League,
ja.
Da gab es so eine Aufstellung, habe ich gesehen, in den sozialen Medien nach Kaderwert.
Okay.
Und ich sag mal, den höchsten Kaderwert gegen sich, also ne, Kaderwerte aller 8 Teams kumuliert.
Das größte Gefälle, ja.
Gegen sich hat Frankfurt.
Frankfurt.
Ja, denn die spielen erstmal gleich gegen Galatasaray Istanbul.
Ja, aber da, ja, okay.
Was okay ist. Was so, okay, aber dann ist. Steht da noch Atletico Madrid auf der Speisekarte, der Uff. FC Liverpool,
ja.
Der italienische Meister, SSC Napoli.
Mhm.
Nichts Geringeres als Lamine Yamal mit dem FC Barcelona.
Also guckt.
Und dann mein Lieblingsgegner, der FC Tottenham aus London, der,
also doch große
der Europa League-Sieger, die sie natürlich wegputzen werden. Nein, aber das ist natürlich ist ein Hammerprogramm, ne? Also fünf von drei Teams, die auf dem Papier her, wenn du nach Kaderwert gehst und vielleicht auch nach den Spielern auf den jeweiligen Positionen eigentlich besser sind als Frankfurt. Aber Frankfurt ist ja eine Turniermannschaft. Also ich habe da richtig Bock auf die Spiele, ne? Weil Frankfurt darfst du nie abschreiben und gerade bei solchen Gegnern wachsen die natürlich immer über sich hinaus.
So viel Auswahl haben sie dann tatsächlich auch nicht, das zu tun, wenn sie drin bleiben wollen. Wobei man natürlich jetzt auch argumentieren könnte, das Ligasystem kommt dir zugute. Heißt, idealerweise musst du nur besser sein als der Schnitt und musst nicht in einer Gruppe unglaublich brillieren. Hat also auch Vorteile. Interessant ist, wer alles Teil dieser Champions League-Gruppe dann ist. Also wenn man da mal sich durchschaut, wer da alles mit rumläuft. Sind es eben die türkischen Teams, Karabakh beispielsweise, die man so mit Bodo Glimt, über die haben wir letzte Saison den ein oder anderen Satz verloren.
Genau, Bodo Glimt gestern unglücklich 2-2 gespielt gegen Slavia Prag. Das war so ein bisschen Not gegen Elend, aber war eine sehr ansehnliche Partie, ging immer rauf und runter hin und her. Und weil du sagtest, Karabakh, die Vertreter aus Aserbaidschan, soweit meine Geografie richtig
Karabakh,
ist,
ja.
Haben am Dienstag einen riesengroßen Upset hingelegt.
Oh.
Na, jetzt muss ich nochmal.
Oh ja.
Ne, genau, was war das? Benfica. Genau, du zeigst mir gerade deine Aufzeichnung. Vielen Dank, Kai. 3-2 gegen Benfica gewonnen in Lissabon.
Ja. Yeah.
Und das haben die Kollegen auch gleich zum Anlass genommen, ihren Trainer zu feuern.
In Benfica.
Benfica, klar,
Benfica. Ja, ja.
Also von daher. Champions League ist so ein bisschen wie DFB-Pokal. Und da wir ja nicht mehr in der Gruppenphase sind, ist halt jedes Spiel entscheidend. Ne? Also das habe ich jetzt auch gehört bei meinem Arsenal, als sie gegen Bilbao gespielt haben. Bilbao ja bis zur 70. Minute 0-0 mit großen Chancen. Und normalerweise könntest du ja sagen, so ja okay, Arsenal gewinnt jetzt 2-0, ist zwar dumm gelaufen, aber im Rückspiel, ne, wenn du bei den alten Gruppenphasen kannst du im Rückspiel vielleicht ein 3-1 oder so holen, um sie dann im direkten Vergleich zu schlagen. Der Zug ist abgefahren. Ne? Das heißt, wenn du jetzt gegen einen schlechten Gegner verlierst, beispielsweise Benfica gegen Karabakh jetzt am Dienstag, dann hast du ein Riesenproblem, weil die Teams werden nicht einfacher. Ne? Und der Zug ist dann abgefahren. Und das macht es eigentlich auch relativ interessant, dass auch jetzt schon richtige Kracher dabei sind. Kai, ich will noch mal ein bisschen bisschen weitermachen. Dortmund zum Beispiel gegen Manchester City, Tottenham und Inter.
Ja, das sind auch, brutale Gegner.
Was auch extrem brutal ist. Dann habe ich hier noch Real Madrid, die es auch gut getroffen haben. Die haben jetzt 2-1 gegen Marseille gewonnen am Dienstag. Spielen jetzt gegen Juve, Liverpool, Manchester City und Benfica. Also auch Real Madrid, der Dauersieger der Champions League mit 15 Titeln, hat kein einfaches Programm, ist jetzt gut gestartet gegen Marseille, der Elfmeter höchst umstritten, haben da ein dickes Geschenk bekommen vom Video Assistant Referee hinten raus und konnten dann 2-1 gewinnen. Aber Kai, ich kann jetzt noch nicht, oder ich sag mal, es ist viel zu früh, wenn wir jetzt sagen, es gibt einen Favoriten, ist komplett lächerlich.
Nein.
Da müssen wir vielleicht irgendwie in ein paar Monaten,
das sind wenn irgendwie die üblichen Favoriten, ne?
Wenn irgendwie die Hälfte mal durch ist. Ich meine, klar, sind die üblichen Verdächtigen, ne?
Ja, klar, die üblichen Favoriten, die da mitlaufen, ob das Liverpool ist, ob das Real Madrid ist, Manchester City. Auch aus den deutschen Vertretern darf man nicht abschreiben, glaube ich aber nicht, dass da dieses Jahr jemand dabei ist. Wurde schon getitelt, die Mission Titel gewinnen hat begonnen mit den Bayern und dem 3-1. Ja, glaube ich nicht. Aber das sind nur meine 5 Cent. Das wird spannend bleiben, auch wie die Gruppenphase sich jetzt äußert. Also, dass Paris Saint-Germain, Arsenal, Inter und so weiter, Liverpool unter den Top 5 irgendwo landen werden, vielleicht doch nicht unter den Top 5, sondern so unter den Top 10 mindestens, ist, glaube ich, gesetzt.
Ja.
So, aber die Frage ist doch, was ist mit Paphos beispielsweise?
Ja, Paphos, witzig.
Mit Kairat, mit Karabakh,
genau,
mit diesen Vertretern.
Paphos habe ich gestern auch noch geguckt. Gegen Piräus war das, glaube ich. Paphos lange Zeit in Unterzahl.
Ja.
Die Vertreter aus Zypern. Also vom Papier her hätte Olympiakos sie eigentlich wegfegen müssen.
Ja.
War dann am Ende ein dröges 0-0, aber Paphos sicherlich mit einer dicken Überraschung. Also für die verbuchen das intern als Sieg,
ja, ja, klar.
Bin ich mir sicher.
Den Punkt nehmen die mit.
Ich behaupte einfach mal das erste Mal dabei bei der Champions League und da gegen einen Gegner, der eigentlich Dauergast ist als dauergriechischer Meister.
Ja, das stimmt.
Sicherlich einen großen Erfolg für Paphos und halt ist halt ein Punkt, ne? Und wir müssen ja auch sagen, die ersten, jetzt muss ich lügen, 24. Ne, die ersten 8 sind ja direkt in der K.O.-Runde und dann die nächsten 16, was dann, glaube ich, 24 sind. Also 24, also du musst 24, da musst du werden.
Ja,
ne, genau. Das ist die mindestens. Benchmark. Und ich sag mal, wenn du vielleicht 10, 12 Punkte holst, dann reicht es schon für Platz 24. Von daher mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber am Ende musst du halt eine Handvoll Punkte sammeln, damit du in der K.O.-Phase bist.
Genau, mit den Playoffs bis zum 24. Platz qualifizierst du dich für die Playoffs. Wie du schon sagst, es ist viel zu früh, um jetzt schon über irgendwelche Taktiere reinzusprechen. Dafür sind noch sehr viel zu viele Spiele zu spielen. Die Spiele, die gestern gespielt wurden, da hattest du schon ein, zwei angesprochen.
Genau.
Eines möchte ich auch noch mit ansprechen.
Ja.
Ist das Spiel des BVBs. Dass die Bayern 3-1 gewinnen gegen Chelsea, brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Ist eben ein 3-2-1. Ist in Ordnung.
Genau, ich meine, es ist Champions League, es ist Flutlichtspiel. Da war der FC Bayern schon immer ein Ticken besser als in der Liga. Es ist sicherlich enttäuschend für Chelsea, dass es dann doch so deutlich wurde.
Ja.
Aber da muss man sagen, Bayern, Hut ab, haben sie eine schöne Leistungssteigerung nochmal hingekriegt in der Champions League. Und freut mich natürlich, dass Chelsea nicht gewonnen hat.
Wer die Leistungssteigerung nicht hinbekommen hat, ist eben der BVB. Mit keinem Tor in der ersten Halbzeit. Dafür dann aber mal so satten 8 in der zweiten.
Mhm.
Und zwei Toren in der Nachspielzeit drehen die Juventiner das Spiel. Die Turiner drehen das Spiel innerhalb von 2 Minuten von einem 2-4, das die Dortmunder gut aufgebaut hatten. 52. Adeyemi begonnen, Mecha macht es 2-1, dann drehen sie das Ganze wieder, zwischenzeitlich gut ausgeglichene Partie, geben es zum Schluss aus der Hand, ist jetzt auch die Frage, kann man darauf stolz sein, kann man darüber glücklich sein? Ich glaube, Niko Kovac wird es nicht sein. Die Statistiken sprechen zwar für die Turiner, für die Italiener, letztendlich mehr Ballbesitz, mehr Pässe, mehr Torschüsse und auch mehr Schüsse generell aufs Tor. Nicht mehr Tore zum Schluss. Und damit geht diese Partie tatsächlich mit einem Punkt an beide. Ich glaube, sehr, sehr kraftraubende Partie.
Ja,
dafür, dass man zum Schluss nur einen Punkt dann in der Champions League mitnimmt.
Ich glaube, Dortmund kann mit einem Punkt zufrieden sein, wenn du nach Turin fährst. Ist immer schwierig.
Mhm.
Turin ist eine italienische Mannschaft, also eigentlich gut organisiert. Haben jetzt nicht mehr die Stars wie früher, aber immer noch extrem guten Kader. Und ich sag mal, wenn du da mit einem Punkt nach Hause fährst, ist das sicherlich nicht schlimm. Problem ist halt, wenn du 4-2 führst, bis wirklich kurz vor Schluss, und du bist Borussia Dortmund, die ja eigentlich eine extrem gute, einen guten Rekord haben in der Champions League. Und der Kader ist, glaube ich, schon noch ein Ticken besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Dann kannst du da nicht noch 2 Tore in der Nachspielzeit kriegen. Also egal gegen wen.
Ja, sehr, sehr unglücklich. Das Einzige, wo man sagen kann, das ist in Ordnung, das ist das erste Spiel der Champions League-Saison. Heißt, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, sich zu blamieren. Der BVB hat eine genutzt. Insofern, alles in Ordnung, alles im Soll. Den ersten Schreckensgegner überlebt.
Ich wollte gerade sagen, genau, auch den ersten größeren Brocken jetzt schon hinter sich gebracht.
Brocken in Ordnung.
Also müssen wir einfach gucken, wie jetzt die nächsten 2-3 Spiele ausgehen, bevor wir hier irgendwie Alarmknöpfe drücken. Ne?
Ja, genau. Aber dann seid ihr im Bilde, wo, wie und welche Mannschaften gegen wen spielen. Gerade in Sachen Champions League. Da wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch sehr viel Bewegung drin geben in dieser Tabelle. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass dann solche Vertreter wie Atalanta Bergamo oder Ajax Amsterdam auf den letzten Plätzen damit rumlaufen, sondern auch eher oben noch mitmischen werden und wollen.
Ich glaube, Kai, am Ende wird sich diese Tabelle nach, ich sag mal, so sortieren, wie es sich gehört.
Ja, ich glaube,
also die Großen werden oben stehen und die Ajaxes und Atalantas und auch Monacos dieser Welt werden dann irgendwo ab Platz 10, 11, 12, 13 beginnen. Die dicken Brocken, auch wenn die vielleicht hier und da mal mit der B11 spielen werden, weil sie schon weiter sind, werden es am Ende irgendwie doch rocken.
Ja.
Und von daher glaube ich, wird es mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung geben, also dass da so ein Team da oben mitmischt, wo man vielleicht nicht dachte so, ja, okay, also weißt du, aber,
ja, ja.
Aber sonst glaube ich schon, dass sich das gut sortieren wird.
Ja, das denke ich auch.
So, kommen wir jetzt vom, denke ich mal, Trainerfeuer-Rekord aus Lissabon.
Mhm. Oh ja, das ist auch früh gewesen.
In die Bundesliga. Wir haben ja gerade gesagt, Benfica hat ihren Trainer gefeuert nach dem ersten Champions-League-Spiel. Wenn ich das natürlich jetzt weit auslege, sage ich mal, das war jetzt der erste Spieltag. Da kann die Bundesliga natürlich nicht ganz mithalten. Ne? Also jetzt bei uns in der Bundesliga sind jetzt auch schon zwei Trainer geflogen oder mussten ihren Hut nehmen. Allerdings erst viel, viel später.
Ja, ja.
Nach Spieltag 2,
ja,
ne? Beziehungsweise Spieltag 3. Also ich glaube, der Rekord wird auf ewig bei Benfica Lissabon liegen. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen Sarkasmus, den ich hier verbreite. Aber ich glaube, da müssen wir drüber reden. Also die Trainerkarusselle drehen sich ja immer schneller und schneller. Und Kontinuität ist ja eigentlich nur noch ein Traumszenario. Du hast mir gerade gesagt, bevor wir hier aufgenommen haben, der längste Trainer in der Bundesliga ist der Coach von Heidenheim.
Frank Schmidt, ja genau, 18 Jahre lang ist er jetzt schon bei seinem Verein und damit in Summe aller Trainer in der ersten Bundesliga genauso lang, wenn nicht länger. Also addiere ich alle Jahre, die Trainer bei ihren Clubs jetzt sind, komme ich auf die Zeit von Frank Schmidt bei Heidenheim. Insofern auch definitiv ein Urgestein, aber auch ein, nicht Novum, sondern so ein Überbleibsel vielleicht. Mhm. Wenn ich mir angucke, wie schnell Trainer gefeuert werden. In der Bundesliga, wir haben mit, du hast es gerade gesagt, mit zwei Trainern in der Bundesliga sind wir europaweit die Top-Liga. Dass wir nach drei Spieltagen bereits zwei Trainer ausgetauscht haben, ist damit mehr als in allen anderen Top-5 Ligen in Europa zusammen. In der Premier League gibt es bereits eine Trennung.
Das ist absolut ein absolutes Trauerspiel, was da passiert ist. Wenn du kurz Zeit hast, wenn ihr kurz dann fill ich euch da in sozusagen. Der Trainer von Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, hat ja im letzten Jahr.
Geiler Name übrigens.
Ein heftig geiler Name.
Hat ihm auch nicht geholfen.
Genau, der Heilige Geist hat ihm auch nicht geholfen.
Ja.
Nein, war ja im letzten Jahr auch schon Trainer bei Nottingham und hat die Tricky Trees heißen sie, glaube ich. Die Mannschaft von Nottingham Forest fast in die Champions League geführt. Also waren
yeah.
sehr lange auf Platz 3 oder Platz 4, bis dann zwei oder drei Spieltage vor Schluss, wo ihnen dann so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, sind dann nur, ich glaube, Fünfter oder Sechster geworden und spielen somit dann jetzt in der Europa League,
ja.
Was eigentlich natürlich ein riesengroßer Erfolg ist. Aber schon in den letzten Wochen der letzten Saison gab es da riesen Knatsch mit dem Eigentümer.
Ja, weil der natürlich die Gelder der Champions League gehabt hätte gerne.
Genau, ich glaube Marinakis heißt der, ist ein Grieche, glaube ich, soweit ich weiß. Und ist ein ganz schwieriger Zeitgenosse. Also ich sag mal, wenn du mit dem befreundet bist, dann bist du dicke mit dem befreundet. Und wenn du nicht mit dem befreundet bist, dann bist du so gar nicht mit dem befreundet.
Ja, okay.
Na, und am Ende war dann Nuno Espirito Santo so gar nicht mit ihm befreundet. Dass dann auch der Eigentümer dann ab und zu auch mal unten einfach dann auf den Rasen ging nach der Niederlage, um da ein bisschen Unruhe zu stiften im eigenen Club.
Großartig.
Was natürlich immer hilfreich ist.
Ja, das bringt die Mannschaft groß voran, ja.
Und Nottingham hat sich jetzt im Sommer extrem verstärkt. Also die haben richtig geile Kicker geholt. Und komischerweise wurde allerdings am Trainer festgehalten. Man hat jetzt aber nach drei Spieltagen dann doch sich entschieden, dann Espirito Santo zu feuern, was natürlich völlig wild ist, ne? Also nach drei Spieltagen, gut, Nottingham hat jetzt nicht so performt, wie sie eigentlich hätten performen müssen bei dem Kader, aber ich sag mal so, wenn du nur drei Spieltage hast, dann ist es halt auch schwierig, irgendwie eine Performance hinzulegen, wo du nach beweisen kannst, okay, wir werden besser, ne, wir verbessern uns. Und die Premier League hat 38 Spieltage. Das heißt, es sind noch 35 Spieltage sind noch offen.
Ja, sie sind halt im League Cup rausgeflogen, ne? Aber das ist, glaube ich, jetzt auch nach dem Trainerwechsel der Fall gewesen.
Ja, ich glaube, das war jetzt erst kürzlich. aber auf jeden Fall, also es war klar, dass da eine Trennung passiert, früher oder später. Es ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt nach dem dritten Spieltag ist, dass der Trainer die komplette Vorbereitung gemacht hat und dann jetzt seinen Hut nehmen muss. Ist aber ein alter Bekannter da, und zwar Ange Postecoglou. Mhm.
Ich gewinne mindestens einen Titel, Ange.
Genau, im zweiten Jahr hole ich den ersten Titel im zweiten Jahr. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, Nottingham müssen wir nächstes Jahr auf dem Zettel haben.
Ja, das stimmt. Nächstes Jahr gibt es einen Titel.
Und von daher, also in Nottingham und auch in der Premier League, ich sag mal, der normale Wahnsinn. Nur diesmal ein bisschen früher als sonst.
Am frühesten war, wie gesagt, die Bundesliga.
Ja.
Und da hat es zwei Kollegen erwischt aus dem Pott. Oder Mönchengladbach? Wo liegt Mönchengladbach?
Ist NRW, aber ich glaube Pott, also jetzt
Ruhrpott. Aus NRW.
Kohlegegend jetzt nicht mehr, aber komm.
Ja, Mönchengladbach.
Tief im Westen.
Ich habe gerade Karabakh schon in der Türkei verortet.
Ja.
Insofern, mir ist heute gar nichts mehr peinlich.
Wie gesagt, wir sind ja kein Geografie-Podcast.
Nee, wir sind zum Glück kein Geografie-Podcast, das wäre auch dramatisch.
Ja.
Genau, NRW. Also zwei Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen, die es erwischt hat. Der, wo man das wahrscheinlich am wenigsten gedacht hätte, war Erich ten Hag. Also in meinen Augen. Ich hatte, und deswegen bin ich weniger überrascht über Seoane bei Gladbach, weil ich ja, und jetzt müsste man nochmal in unseren Podcast, in unsere Sonderfolge reinhören,
ja,
den Downfall von Borussia Mönchengladbach bereits antizipiert habe.
Ja.
Und deswegen ja auch klar ist, dass dort, wenn ein Downfall beginnt, auch als erstes, wer geht? Der Trainer.
Genau, ist die Trainerfrage wird ja immer zuerst gestellt.
So, genau. Und deswegen musste Gerardo Seoane seinen Hut nehmen und gehen vor allen Dingen nach der Schlappe gegen Werder, die formschwach in die Saison gestartet waren.
Ja.
Und dann verliert Borussia Mönchengladbach 4-0 gegen die Bremer, die dann den Turnaround schaffen.
Vor allem zu Hause, ne?
Ja. Also im eigenen Stadion da keine Chance. Heißt, war dann vorbei für den Trainer. Da jetzt die Frage, Philipp, wie gut bist du vorbereitet? Wen haben sie da vorgestellt? Gibt schon jemanden?
Nee. Weiß ich, kann ich dir nicht sagen.
Gut, vorgestellt haben sie bei Leverkusen aber definitiv schon einen alten Bekannten wieder.
Genau.
Und jetzt kommt drauf an, wie gut man Dänisch spricht.
Du meinst Kasper Hjulmand?
Nicht schlecht, sehr gut. Ja. Guter Mann.
Weiß ich aber auch nur, weil ich den schon 12 Mal gesehen und gehört habe. wollen wir noch ganz kurz bei Seoane bleiben?
Ja, lass uns bei Seoane bleiben.
Weil ich habe
nämlich, Gladbach hat noch keinen.
Ich liebe ja Statistiken.
Mhm.
Und ich habe zwar keine Ahnung davon, aber wenn man die für sich nutzen kann, dann liebe ich das.
Ja, perfekt.
Und hat Seoane, ist jetzt in seinem dritten Jahr gewesen bei Gladbach. Und hat die Saison 2024 auf Platz 14 abgeschlossen und die Saison 2025 auf Platz 10 abgeschlossen. So, jetzt bin ich zwar schlecht in Mathe, aber ich glaube, das ist eine Verbesserung.
Ja, ein Stück weit, ja.
Jetzt gab es natürlich hinter den Kulissen in der Sommerpause natürlich so richtig Soap-Opera-mäßig, so Love Island-mäßig Drama. Was natürlich dem Ganzen nicht geholfen hat, dann keine wesentlichen Neuzugänge geholt. Ich glaube, der beste Stürmer ist gegangen. Und wie du richtig vorher gesagt hast, ist also das Ende war nah. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, das erste Spiel 0-0 gegen HSV. So, ne, wenn man sich den HSV anguckt, dann müsstest du vielleicht, wenn du Gladbach heißt und Zehnter geworden bist, müsstest du den HSV eigentlich schlagen.
Mhm.
Ne?
Ja, so, das ist dann.
Dann verlierst du 1-0 gegen Stuttgart. Das ist okay. Ne, wenn du in der Position steckst, wie du gerade steckst als Borussia Mönchengladbach, dann kannst du 1-0 gegen Stuttgart verlieren. Also das wird sicherlich nicht der Grund gewesen sein. So, und dann verlierst du halt im eigenen Stadion zu Hause 4-0 gegen Bremen.
Ja, das ist natürlich. So.
Und Bremen ist ein direkter Konkurrent. Ne? Also Bremen wird sicherlich auch das Ziel Klassenerhalt ausgegeben haben, genau wie Gladbach. So, und dann darfst du natürlich nicht 4-0 unter die Räder kommen gegen deinen direkten Konkurrenten.
Ja.
Und von daher glaube ich, ist das, wie du richtig sagst, darauf hätte man wetten können.
Ja.
Vielleicht nicht am dritten Spieltag, aber dass er der Erste geht, war nicht unwahrscheinlich.
War nicht unwahrscheinlich und Leverkusen hat es tatsächlich geschafft.
Und er ist trotzdem nicht der Erste gewesen.
Nicht der Erste zu sein, ja, das ist richtig. Also insgesamt bei Borussia Mönchengladbach, wie gesagt, gibt es noch keinen weiteren Trainer, der da nachfolgen kann. Es sind viele Namen im Gespräch. Auch viele alte bekannte Namen, auch jemand, der seinen Job Ende letzter Saison, glaube ich, erst verloren hat. Oder Mitte letzter Saison, Marco Rose wird gehandelt. Aber genauso Edin Terzic auch, derjenige, der im Sommer 2024 beim BVB entlassen, nicht verlängert wurde, wie auch immer.
Man hat sich getrennt. Ja. Beider Seite gemein von ihm, weißt du doch.
Ja, gibt gute Gründe.
Ja.
Und also all solche Namen sind dabei. Und da können wir gespannt sein, wer dann da tatsächlich die Borussia Mönchengladbach aus dem Keller der Bundesliga rausführen soll. Ein Punkt aus 3 Spielen ist natürlich jetzt noch nicht dramatisch, weil 3 Spiele sind noch nicht so allzu viel.
Ja.
Aber mit der wenn man das so weiterdenkt, dann bleibt man eher im Tabellenkeller. Insofern können wir gespannt sein, wie es da weitergeht. Gespannt sein konnte man Leverkusen eben, wie ich auch schon sagte, auch lange Zeit. Denn das schien ja gar nicht zu funktionieren, was da geplant war mit der Übergabe nach Alonso.
Mhm.
Die zweite Saison unter Alonso oder die letzte Saison unter Alonso jetzt war schon, ja, also durchwachsen auch. War nicht so, dass man gesagt hätte, das reicht an die vorherige Saison so ran. Ist logischerweise aber kein Trennungsgrund von jemandem, der eine komplett fehlerfreie Saison spielt. Das war ja nun auf eigenen Wunsch hin. Heißt, man hatte auch genug Zeit, vermeintlich einen Trainer zu finden, der für die Mannschaft passt und der auf die Mannschaft gut drauf fittet. Jetzt hat man sich für Erich ten Hag entschieden, der vorher wie sage ich das diplomatisch, ein Arbeitgeber hatte, der im Zweifel auch Trainer eher schneller entlässt, als dass er ihnen Vertrauen entgegenbringt.
Mhm.
Gut, der scheint sich dann ja damit auch schon auszukennen, wie sowas dann funktioniert in großen Clubs, in Anführungszeichen.
Ja, ich glaube, aber die Geschwindigkeit hat auch er nicht
gesehen. Aber auf die Geschwindigkeit war er nicht vorbereitet. Ja. Das glaube ich auch.
Ja, also ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen bei den Transfers, ne?
Mhm.
Über Leverkusen. Ich finde es auch schwierig, wenn man, also ich habe nichts gegen Ten Hag. Also er hat ja bei Ajax Amsterdam bewiesen, dass er ein extrem guter Trainer ist.
Ja.
Ich verstehe aber Leverkusen nicht, wenn ich irgendwie 13 Spiele abgebe, also wenn ich meine fast die komplette erste Elf verkaufe, einen kompletten Reboot meines Teams mache, dann hole ich mir einen Trainer, der bei Manchester United so ein bisschen als Sturkopf und unverbesserlich gilt. Mhm. Ne? Wenn ich ein stargespicktes Ensemble habe, die alle schon seit 5 Jahren beim Club sind,
ja,
dann ist das vielleicht eine gute Sache, so à la Carlo Ancelotti bei Real gewesen. Na, aber wenn ich den kompletten Kader neu gestalte, vielleicht auch ein paar junge Nachwuchsspieler dann hole,
ja,
und dann so einen Sturkopf hole, was ja nicht schlecht sein muss, aber gerade in der Situation finde ich das keinen guten Fit. Also ich hätte da vielleicht auch auf einen jüngeren Trainer gesetzt, der auch so ein bisschen Konzepttrainer, so ein bisschen Typ Nagelsmann ist. Ne? Ich
ja. weiß,
Nagelsmann hätten sie nicht bekommen,
ja,
aber so in die Richtung. Ne?
Ja, aber ein Sandro Wagner wäre frei gewesen.
Ne? Zum Beispiel ein Sandro Wagner. Also. wo man jetzt, also ich sag mal, eine der jungen wilden Nachwuchstrainer in Deutschland,
ja.
Die hättest du ja alle gekriegt als Leverkusen. Ja,
man hat halt, glaube ich, ein bisschen darauf gehofft, dass man diese Kontinuität mit einem erfahrenen Trainer, der auch schon mal was gewonnen hat, wieder mit in die Mannschaft bringt, um auch an den Erfolge anzuknüpfen. So, und nicht ein Experiment zu wagen.
Mhm. Genau, ich glaube, man dachte, okay, man holt jetzt einen Ten Hag, der bei Ajax extrem erfolgreich war, der auch bei United einen Pokal gewonnen hat.
Ja, ja.
Ne, den FA Cup, wenn ich mich richtig erinnere. Also man dachte, okay, neuer Kader, jetzt holen wir einen neuen Trainer. Der weiß aber direkt, was er tun muss. Der ist erfahren genug. Und vielleicht sind wir direkt erfolgreich und sind direkt oben dabei. Und vielleicht geht ja gleich wieder was.
Genau, geht ja gleich wieder was.
Ne? Aber und ich glaube, da hat man sich eben verzockt, weil der Umbruch
einfach
zu groß war.
Na gut, Ten Hag, nur um die Ergebnisse nochmal anzuschauen, interessanterweise geht auch nach einem Bremen-Spiel. Ten Hag geht aber nicht nach einem 4-0 gegen Bremen.
Ja.
Da hat Gladbach schon eine sehr viel entspanntere Leaderkreis gehabt, einen Managementkreis, sondern geht nach einem 3-3 gegen Werder Bremen. Gut, der Weg dahin ist natürlich auch dramatisch, wie Werder das Ding dann noch ausgleicht und in den letzten Minuten das Ding dreht.
Gut, sie verlieren das erste Spiel gegen Hoffenheim.
Das erste Spiel verlieren sie gegen Hoffenheim 2-1. Auftakt-Niederlage passiert aber. Ist nichts Unerwartetes. Gegner unterschätzt, noch nicht wach, wie auch immer. Das passiert einfach. Um dann jetzt im dritten Spiel ohne Ten Hag direkt gegen die direkte Konkurrenz nicht gering zu gewinnen. Also 3-1 gegen Frankfurt gewonnen.
Das ist natürlich auch extrem
bitter,
jetzt, bitter für Ten Hag. Der Nachfolger kommt rein, hat eine Woche mit dem Team und schlägt dann in Frankfurt, das ja eigentlich komplett on fire war. Ne?
Ja.
Also die haben ja,
glaube ich, zweite Platzierung,
haben ja, glaube ich, ihr erstes Spiel, glaube ich, 4-0 gewonnen, wo Can Uzun da zwei Worldies rausgepfeffert hat.
Ja.
Und also die eine Frankfurter komplett on fire und ein Leverkusen, was jetzt eigentlich komplett demoralisiert sein müsste, kommt ein neuer Trainer. Moin, 3-1, dankeschön.
Ja, Frankfurt gewinnt im ersten Spiel 4-1 gegen Werder Bremen.
Genau.
Lustig, sie haben alle die gleichen Mannschaften, gegen die sie gespielt haben. Die TSG Hoffenheim hauen die mit 3-1 weg.
Ja.
Wo halt im direkten Vergleich, den kann man ja anstellen, Leverkusen verliert gegen die Hoffenheimer und spielt unentschieden gegen die Bremer.
Mhm.
Und dann verliert genau diese Mannschaft, die vorher gegen beide vorherigen Mannschaften gewinnt, eben dann gegen Leverkusen 3-1. Heißt, so ein bisschen die das ist so ein bisschen die Einstellungssache, die sich dann gedreht hat. Und ich glaube, das ist ganz normal am Anfang einer Saison, dass man auch mal ins Straucheln kommt. Sie hatten, glaube ich, Angst, dass sie nicht nur aus dem Straucheln herauskommen und haben deswegen Ten Hag dann entlassen. Frühzeitig, wie ich finde. Aber sei es drum. So ist das eben im Fußball. Hast du manchmal Glück, manchmal Pech mit deinem Verein, wo du angestellt bist.
Ja.
Ich glaube, da gehört dann auch noch dazu, dass man Ten Hag möglicherweise auf dieser privaten Schiene nicht so begegnen konnte. Weiß nicht, wie das bei, wer ist denn das, Simon Rolf ist, ne? Mitentscheidet.
Ja.
Wie Simon Rolf ist da mit Ten Hag persönlich war, aber anscheinend hat das nicht gut ausgereicht, um dann viel Vertrauen zu genießen.
Ja, also ich will jetzt auch nicht üble Nachrede betreiben oder irgendwie die Gerüchteküche jetzt noch weiter am Brodeln halten, aber es gab ja schon Berichte direkt nach der Entlassung, dass es da auch einfach persönlich hinter den Kulissen einfach nicht gestimmt hat, dass die Spieler allesamt ein extrem schlechtes menschliches Verhältnis hatten zu Ten Hag, dass es da so Fitnessübungen gab, wo kein Mensch versteht, warum die das jetzt machen. Gut, jetzt könnte man sagen, ne, sorry, aber ist halt der Trainer, ist der Chef, also machen wir es.
Ja.
Ne? Haben natürlich auch alle gemacht, aber wenn du natürlich als neuer Trainer da das System so umbaust und alle gucken sich dann fragend an und denken sich so, was macht er da?
Ja, ja.
Ne? Und auch so, wie ich das gehört habe, auch die Co-Trainer und der ganze Staff, der da unmittelbar bei den Spielern ist, die sind wohl auch mit Ten Hag nicht so gewiped, wie das eigentlich sein müsste. Von daher war natürlich die Entlassung folgerichtig. Es ist halt natürlich einfach komplett lächerlich und einfach schon irgendwie dramatisch, dass du halt dann nach zwei Spieltagen merkst, so ja, okay, Hätten wir erst gar nicht machen sollen. Da frage ich mich dann natürlich, was war in der Vorbereitung los?
Zwei Tage nach der Hochzeit reicht man die Scheidung ein.
Ja, natürlich, so ungefähr, ne?
Ja, weiß ich nicht. Ist kein schöner Stil, deswegen doch dieses ganz viele Hin und Her jetzt nach der Entlassung. Einen lustigen Fakt zum Abschluss dieses Segments, Philipp.
Ja.
Wir reden über Deutschland und die Trainergeschichte. Schauen wir mal nicht nach Deutschland.
Wir müssen nochmal nach Deutschland gucken.
Ja, welchen Trainer haben wir da noch?
In der zweiten Liga müssen wir nochmal gucken.
Ah.
Unser ehemaliger 96 Legendencoach Dieter Hecking.
Ja.
Ne? Die Bochumer,
ja, es ist so tragisch.
Die Bochumer so tragisch. Haben sich von Dieter Hecking getrennt.
Das stimmt, ja, die zweite Bundesliga, klar.
Erfolglos ist halt auch schon wieder hart. Nach 5 Spieltagen.
Ja, aber da hast du wenigstens 5, ne?
Na gut, da haben wir jetzt mittlerweile 5 Spieltage. Also der erste Spiel geht 4-1 gegen Darmstadt verloren, dann gewinnst du 2-0 gegen Elversberg, dann gehst du im DFB-Pokal, gewinnst du, kommst weiter, verlierst dann auf Schalke. Gut, dann verlierst du halt zu Hause gegen Preußen Münster, ne?
Ja, also so, nach 5 Spieltagen mit Bochum, die abgestiegen waren, ein Erstligakader, der kein Erstligakader war, hatten und dann 3 Punkte hast aus 5 Spielen, dann reicht das nicht.
Genau.
Da verstehe ich das schon, dass man ihn dann auch feuert. Das Problem ist nur, du musst jetzt natürlich jemanden finden, der anders als Dieter Hecking noch keinerlei Mannschaft, also der muss idealerweise die Mannschaft kennen, weil Dieter Hecking, und das ist das große Prä, ist, glaube ich, jemand, der auch viel über die persönliche Beziehung kommt und der das in der ersten Liga ja auch enorm stark gemacht hat. Also sehr gute persönliche Ansprache gesucht hat, die Bochumer auch in den letzten Wochen kurz vorm Abstieg schon noch gut eingestellt hat. Da waren ja noch auch gute Spiele bei. Heißt, der Gedanke, man hält an Dieter Hecking fest, ist zumindest jetzt für den Moment gescheitert. Die Frage ist, wann wird Klose entlassen? Mit Nürnberg ist das Gleiche.
Ja, ich habe ja Bochum und Nürnberg eigentlich oben dabei in meinem Preview.
Läuft nicht.
Ne? Also,
läuft nicht.
Von daher.
Stattdessen der Aufsteiger Bielefeld, ähnlich wie in der ersten Liga, die Kölner.
Ja.
Oben mitmischend. Ja. Also, ja, gut, okay. Da kann man jetzt Kaffeesatzleserei betreiben, wer der Nächste ist. Ich würde es mir für Miro wünschen, dass er drin bliebe. Mhm. Aber aus 5 Spielen 1 Punkt ist natürlich auch.
Aber du siehst natürlich auch bei Bochum, dass sie jetzt Dieter Hecking feuern. Die probieren natürlich den direkten Wiederaufstieg, ne?
Ja, genau.
Weil wenn du sagst, ja, okay, komm, fuck it, Dieter, wir ziehen das hier mit dir durch. Weil ich glaube, Bochum wäre nicht abgestiegen aus der zweiten Liga. Das glaube ich nicht.
Ja.
Ich glaube, die wären wahrscheinlich in der Bedeutungslosigkeit gewesen in der zweiten Liga.
Ja.
Jetzt so mit den ersten 5 Spielen. Aber Bochum dachte sich sicherlich so, ja, okay, lieber jetzt die Reißleine ziehen, weil vielleicht schaffen wir ja den direkten Wiederaufstieg. Finde ich schade für Dieter Hecking, weil du sagst es richtig, der war immer menschlich ein astreiner Trainer. Also ich habe da bis heute keine Skandale von dem gelesen, auch als er in Hannover war. Sehr beliebter Trainer.
Ja.
Von daher finde ich sehr schade. Es ist halt, ist der Job, ne? Also ich glaube, er wird damit klarkommen.
Das weiß er, ja.
Aber es ist natürlich trotzdem schade für eigentlich so einen beliebten Trainer.
Richtig, genau. Das ist immer eine große Problematik. Und persönlich tut es dann einem einfach auch leid. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, wie jetzt der Turnaround für Bochum aussieht, wen sie jetzt auch holen. Dieter Hecking hat der Vertrag bis 27, heißt, die Bochumer werden noch einige Jahre oder 2 Jahre mindestens zahlen. Gut, hat er aber in der ersten Liga auch verlängert.
Ja.
Heißt, ligaunabhängig verlängert. Genau. Ist ja dann auch wieder ein Zeichen als Loyalität für einen Verein.
Total.
Andersrum geht dann aber mit der Hacking, und das fand ich interessant, auch als Anekdote, Side-Anekdote. Bochum scheint sich bei Hannover auch orientiert zu haben. Mhm. Dirk Duffner, der Sportchef.
Ah ja. Schon mal gehört, den Namen?
Ja, genau. Die Geschäftsführung Duffner geht gleich mit. Heißt, Saisonstart verpatzt und jetzt den neu aufgestellten Turnaround-Wagen. Gucken, wie das läuft. Eigentlich kann es nur Chaos werden. Schauen wir mal.
Ja.
Mit ein bisschen Glück.
Genau, wir gucken uns das weiterhin an.
Genau.
Interessanter
Sidefact, ja, genau.
Du wolltest mich ins Ausland entführen.
Ein Auslandsbesuch ist es noch wert, definitiv. Ja. Vor allen Dingen ein Land, in dem ich schon einige Male war, was mir doch sehr bekannt ist und deswegen diese Anekdote nur so halb mich verwundert. Welches ist denn die Liga mit den meisten Trainerrauswürfen?
Gott, wenn gut. Ich weiß natürlich, dass du im ehemaligen Jugoslawien gerne mal Urlaub machst, weil du da ein bisschen Connection hast.
Ja.
Gehen wir in die Richtung?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Okay. Dann sage ich jetzt einfach mal die serbische erste Liga.
Guter Guess. In der serbischen ersten Liga wurden in der letzten Saison, sage und schreibe, halte ich fest, 32 Trainerwechsel vollzogen.
Jetzt direkt meine Frage, wie viele Teams haben die denn in der Liga?
Müsste ich die mal hier reinschauen. Ich glaube, es sind 18.
Die haben ja nicht 32 Teams, ne? Das heißt,
Nee, es sind eher 2 Trainerwechsel pro Team.
Ja,
nur der Meistertrainer ist natürlich nicht gegangen
worden. Ja.
Heißt, es muss auch Teams geben, die 3 Trainerwechsel hatten in der Liga. Auf jeden Fall ein heißes Pflaster. Du brauchst dir nicht zwingend eine Wohnung suchen in Serbien. Es sind tatsächlich 16 Teams in der ersten serbischen
Ja, moin. Liga. Also das heißt, alle haben statistisch gesehen
mehr als zweimal im Training gewechselt.
Haben alle einmal gewechselt.
Ja, genau. Statistisch gesehen haben alle einmal gewechselt.
Ja, klar. Die oben drin natürlich nicht, weil die sind oben drin.
Genau, richtig. Die nicht. Und der Rest hat den Trainer mindestens zweimal gewechselt.
Ja, sehr schön.
Großartig. Aber mit der letzten Anekdote können wir uns eigentlich nur darauf freuen, dass die Bundesliga bisher nur 2 Trainer entlassen hat.
Ja.
Schauen wir mal, wann der dritte dazukommt.
Kai, wenn ich hier so über dein Handy rüberlunze, ne?
Ja.
Du hattest ja gerade die 2. Bundesliga-Tabelle auf,
ja.
wo wir über Bochum und Nürnberg gesprochen haben. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist, als ich hier rüber geschielt habe auf dein Handy?
Mhm.
Guck mal, wer Erster ist.
Spitzenreiter.
So. Und guck mal, wer noch Erster ist, trotz der letzten Niederlage. Ja? Also von daher.
Ja, das stimmt allerdings.
No harm, no foul.
Ja.
Trotz der sehr, ich sag mal, war sie bitter, aber sie war auf jeden Fall wie so ein richtiger Nackenschlag.
Ein Nackenschlag, genau. Ich wollte gerade genau das gleiche Wort bemühen.
Also du gehst da schön irgendwie nach einer durchgezechten Nacht voller Emotionen durch die Stadt, gehst dann nach Hause um 3 Uhr, noch ein bisschen leicht angesäuselt, ne, voller Glücksgefühle. So, und dann haut dir einer von hinten direkt so eine Nackenklatsche.
So ein richtiges Ding, ja.
So finde ich, hat sich das angefühlt. Und Kai, manchmal bist du ja irgendwie wie so eine Glaskugel.
Mhm.
Ich weiß noch, als du, ich glaube, es war im Saison-Preview gesagt hast, dass Titz oder die Teams von Titz immer mal so ein Spiel drin haben, wo sie so richtig auf die Schnauze kriegen.
Ja.
Und ich hoffe für dich, Kai,
das
war jetzt eine dieser sehr wenigen Ausnahmen.
Das hoffe ich tatsächlich auch. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen, dadurch, dass es im Free-TV lief, was ich sehr, sehr positiv fand, dass sie solch wichtige Spiele im Free-TV zeigen. Jetzt zeigt RTL das nächste Spitzenspiel der Bundesliga im Free-TV. Ist Bochum gegen Nürnberg. Insofern.
Geil.
Vor allen Dingen, sie haben Werbung gemacht mit Dieter Hecking. Da wussten sie noch nicht, dass es den nicht mehr gibt. Ja, Hannover mit einem 3:0 gegen Hertha zu Hause. Das Größte an dem Abend war die Pyro-Show, die wieder sehr, sehr teuer werden wird. Spielerisch. Hannover irgendwie nicht so den Zugang gefunden, ne? Also nicht so gewusst, wie man da vorne bei den Berlinern knipsen muss. Das nach hinten hin immer einer zu wenig und einen Schritt zu langsam. Wenn dann tatsächlich der Konter kommt, dass die Berliner sehr gut gemacht haben. Das Auskontern haben die wirklich professionalisiert an dem Abend. Also ich hatte wiederum das ein oder andere Mal wirklich, habe ich geschwitzt, nachdem der Torwart dann wieder irgendwo an der Mittellinie stand.
Ja.
Also gut, das war jetzt nicht der Grund, warum die Tore fallen. Also die Torwartfehler waren es nicht. Aber ich weiß nicht, so in der Gänze war das irgendwie ein sehr zerrüttetes Spiel. Vorne überhaupt nichts reingemacht. Die Großchance Matsuda, da glaube ich, ist es. Oder zumindest dann noch rausgeköpft vom Berliner, um dann in der Kehrtwende sich das 1:0 zu fangen. Mhm. War irgendwie ein seltsames Spiel, fand ich.
Ja, also ich muss sagen, ich hab's nicht gesehen. Ich war an dem Samstag war ich auf der Hochzeit von einem guten Kumpel von mir.
Ja, gut. Grüße, ich kein Fußball?
Grüße. Ja, Kumpel und ich haben schon gesagt, so, ja, da ist ja eine Leinwand, da kann man ja mal gucken. Nee, Grüße gehen raus an der Stelle an Richard und Amelie.
Alles Gute.
War eine geile Party. Gut, dreimal gab es eine Push-Nachricht, die ich dann schnell wieder ignorieren musste.
Ja.
Ich muss sagen, jetzt hab ich im Nachgang dann natürlich am nächsten Morgen voll verkatert die Wiederholung geguckt.
Ja.
Und die erste Halbzeit waren wir ja extrem dominant.
Ja, genau.
Ne? Aber wir haben dann eben nichts Zählbares aufs Tablett gebracht. Und wie du sagst, exakt, war alles so fahrig. Und eigentlich sah es gut aus, aber es war nicht so flüssig wie beispielsweise gegen Kiel, als wir da zurückgekommen sind.
Mhm.
Ne? Und nicht so drückend dominant. Ich meine, klar, Hertha spielt gegen den Abstieg im Moment, sind unten drin. Die waren motiviert und dachten, okay, wir ärgern jetzt den Spitzenreiter.
Ja, ja, ja.
Ne? Was gut geklappt hat. Und dann, klar, zweimal unglücklich. Zweimal hier, glaube ich, Winkler rettet auf der Linie.
Ja, ja, genau.
Nach Kopfbällen von uns. Also klar, wenn er da nicht steht, dann machen wir zwei Stück. Ne? Und dann macht Hertha auch keine drei. Das ist natürlich jetzt hätte
ja, Fahrradkette. Ja, genau.
Aber man muss sagen, vorne nicht so treffsicher wie die anderen Spiele.
Genau, genau, nicht so treffsicher. Hertha mit den Spielern, die ich ja auch schon nannte, ob das Rehse ist, ja, ob das Kovnacki ist, also Kovnacki geliehen, aber die dann in das Spiel natürlich drehen, auch mit der individuellen Klasse drehen. Hinten sieht man dann ganz, ganz schlecht aus. Ich musste einmal doch arg schlucken, als Matsuda da so ausgetänzelt wird, glaube ich, dass er dann sich noch hinlegt und dann da vorbeigelaufen wird.
Ja, das 1-0 von Winkler, glaube ich,
war ja, das. Ne? Ja, 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 da sich so verladen lässt. Ja,
das war natürlich Slapstick, ne?
Genau, das mit einer extrem guten Defensive eigentlich bei 96 ausgestattet, war die an dem Spieltag komplett fehlend. Da hat Titz keinen guten Zugriff oder keine gute Gegenstrategie gefunden für die Mannschaft. Die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, gegnerischer Trainer war Leitl. Das Ding ist, ja, die Spieler, die dort spielen, kennt Leitl nicht.
Ja.
Weil es kaum noch einen gibt, der da überhaupt noch ist, den er kennt. Den Enzo Leopold kennt er vielleicht noch, der dann auf dem Platz stand. Punkt.
So. Ja, ja, also da war kein
Vorteil,
kein Voodoo oder so noch, wo man aus alten Tagen da wen kennt, der wen kennt und dann
Spieltyp anders verändert, Spieler genau anders. Wer, und das ist etwas, wo ich noch Probleme habe, wo ich noch hadere mit der Chancenverwertung, ist ein Mustafa Bundu. Mustafa Bundu, der eigentlich der Stürmer schlechthin ist. Da fand ich den Kellmann auch nach seiner Einwechslung, hat auch keine Akzente gesetzt, war auch nicht gefährlich für den Job, war aber zumindest präsent.
Ja, und Pichler in der ersten Halbzeit auch maximal unglücklich,
ja, ja,
den er da eigentlich aus 5 Metern da reindrücken muss, wo er den da nicht so richtig trifft und dann
auch noch nicht angekommen
vertändelt, muss man sagen. Aber ist vielleicht, Kai, und jetzt komme ich vielleicht zur positiven Sache,
ja,
ist vielleicht ein guter Wake-up-Call.
Ja.
Ne? Dass man jetzt nicht irgendwie 10 Spiele ungeschlagen hier voll durchzieht und dann am Ende geht einem die Luft aus, ne? Sondern vielleicht jetzt mal so einen Nackenschlag hat, dass die Spieler denken so, okay, vielleicht müssen wir doch jedes Spiel 100% geben.
Ja, unsere Spielweise ist nicht ultimativ, sondern wir müssen vielleicht selber auch noch ein bisschen was dafür tun, dass sie
genau
gut wird. Ja, ja.
Genau, also von daher, und ich meine, wir sind ja noch Erster.
Ja, 12 Punkte, genau.
Und aus 5 Spielen. Und von daher, wenn man sich jetzt die Tabelle nach 5 Spieltagen anguckt, alles in Ordnung.
Ist in Ordnung, ja.
Scheißegal.
Ja. Auf Kurs sind wir. Die Spielweise Titz selber funktioniert, glaube ich, auch noch.
Ja.
Die Frage ist jetzt, und das wird eigentlich das Interessantere, wie sieht das in den nächsten Spielen aus? Also jetzt gegen Berlin abgehakt.
Ja.
So, lief nicht. Hat, kann man auch sagen, war kein Glück, dass jetzt Berlin gewonnen hat, sondern war dann tatsächlich einfach schon auch, ja, Vermögen,
ja,
dass man das konnte. Berlin wird nächsten Spieltag gegen Nürnberg spielen. Also nicht diesen Spieltag.
Also Kellerduell, ja.
Genau, 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 genau. Also den darauf folgenden, jetzt geht es erstmal für uns ja auswärts gegen Dynamo Dresden bei 96 und Hertha spielt dann gegen Paderborn. Also jetzt am Freitag.
Wird auch nicht leicht für die
Hamburger,
Hertaner.
Für die Berliner, genau. Und 96 auswärts gegen Dresden ist immer unangenehm zu spielen.
Ja, müssten wir aber eigentlich, müssen wir, also ja,
Musst du gewinnen.
Ja, ja,
müssen wir gewinnen. Die letzte Begegnung waren 22, da war es 0-0. Vorher hat Dresden mal 2-0 gewonnen im Jahr 21, davor 3-0. Hannover ist immer sehr ausgeglichen, aber ich schätze mal, mit der Statistik und mit dem Team muss 96 das Ding gewinnen. Zumal Dresden auch eher im unteren Mittelfeld auf dem 15. Platz rangiert mit 4 Punkten nach 5 Spielen.
Ja, und Drittliga-Aufsteiger, also müssten wir eigentlich
spannend, Drittliga-Aufsteiger, wir spielen danach auch noch wieder gegen den Drittliga-Aufsteiger.
Wollte ich auch gerade, danach zu Hause gegen das verfluchte Bielefeld.
Gegen das verfluchte Bielefeld.
Also positiv verfluchtes Bielefeld.
Marius Evrel, ja, genau. Da glaube ich eher weniger dran, dass das so eine eindeutige Kiste wird, weil Bielefeld doch eine gute Formkurve hat, auch in der zweiten Liga jetzt. Muss ich mal eben reinschauen. Dritter ist mit 10 Punkten aus 5 Spielen. Eine absolut veritable Leistung. Weiß noch nicht, was man sich davon kaufen kann. 5 Spiele sind vielleicht noch ein bisschen wenig. Aber definitiv keine Mannschaft, die jetzt zu Beginn schon um den Aufstieg mitspielt.
Sie sind auf jeden Fall schon mal da oben mit 10 Punkten, ne? Also da gibt es andere Mannschaften in der zweiten Liga, wo wir da eher gesagt haben, dass die das packen.
Ja.
Und ich meine, Bielefeld hat jetzt die 10 Punkte, ne?
Mhm.
Bochum nicht, Nürnberg nicht, selbst Fortuna nicht, wo wir gesagt haben, okay, Düsseldorf ist eigentlich der klare Favorit.
Das stimmt.
Also die haben auch keine 10 Punkte und die kann man den Bielefeldern schon mal nicht nehmen, die 10 Punkte, die sie haben. Und das als Drittliga-Aufsteiger in die zweite Liga.
A la Bonheur, ja.
Also ich sag mal einfach so nahtlos weitermachen. Das ist schon ein starkes Stück bei den Bielefeldern. Da muss man sagen, müssen wir mal Hut absagen.
Ja, und mal ein bisschen einbremsen in 2 Spieltagen.
Dass die uns nicht zu nahe kommen.
Genau, auch wenn da eine gute Fanfreundschaft besteht. Muss man ja nicht alles zulassen. Insofern, also 96 weiterhin auf Kurs, kein großer Patzer und ich habe es, um jetzt die Phrasendrescherei weiter zu betreiben, ich habe es dann auch gesagt, als wir da zusammensaßen und das geguckt haben, besser ein Spiel 3-0 als 3 Spiele 1-0 verlieren.
So, Kai, das ist ein extrem dummer Spruch, aber recht hast du, ja.
Dafür bin ich bekannt. aber das ist, glaube ich, insofern in Ordnung, wenn du dann das eine Spiel so hoch verlierst, dass du, wie du richtig sagst, einen guten Wake-up-Call hast. Ich hoffe, den hören sie. Ich hoffe, den hört Titz auch und motiviert seine Mannschaft dahingehend, dass es dann gegen Dresden keine Patzer mehr gibt. Weil sonst habe ich so ein bisschen die Befürchtung, wurde schon wieder zu hoch gelobt. Dann kommt wieder so die seichte Mittelmäßigkeit.
Ja, also du musst auf jeden Fall gegen Dresden jetzt die Reaktion zeigen, dass die Spieler es verstanden haben, dass sie eben mit 95% nicht spielen können, sondern dass sie halt auch immer auch gegen unten stehende Mannschaften mit 100 oder 105% eben auf dem Platz arbeiten müssen. Ich glaube aber, dass Dresden, ich sag mal, leicht genug wird, als dass wir die dann schlagen.
Ja.
Und wenn wir die dann schlagen, dann ist ja die Euphorie wieder da, weil das würde bedeuten, wir bleiben Erster. Eine Welle der Euphorie und ich glaube, dass wir dann auch Bielefeld schlagen werden. Weil Bielefeld steht oben dran, das heißt, es wird ein Spitzenspiel, das heißt, die Mannschaft nimmt Bielefeld dann auch ernster.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, sind wir da auf Kurs. Wir sprechen uns nach dem Dresden-Spiel wieder, wenn es dann schiefgelaufen ist.
Ja, genau.
Ich hoffe nicht. Also von daher, wie du sagtest zu Beginn, Kai, das ist hoffentlich so ein Titz-Spiel, das jetzt einfach mal verloren ging. Und dann machen wir jetzt weiter mit 3 Punkten.
Genau, das denke ich auch. Insofern, da bin ich gespannt, wie auch das läuft, dann am Wochenende werden die Karten wieder neu gemischt.
So
ist es. Dann geht's weiter. Zu der Kategorie, Philipp, hast du da noch spannende Notizen auf deinem Zettel oder sagst du, alles erzählt, wir können reinstarten in ein fußballreiches Wochenende?
Können wir auf jeden Fall, sowieso immer. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, am Sonntag, glaube ich, Arsenal gegen Manchester City.
Ja,
okay. Muss ich da in eigener Sache noch ein bisschen Werbung machen. Also steht ein Riesenkracher in der Premier League an.
Ja.
Da gibt es fast wöchentlich irgendwelche Kracher. Ansonsten nein. Also ich habe wieder Bock aufs Fußballwochenende.
Ja.
Ich habe auch wieder sturmfrei einen Tag am Samstag. Von daher.
Weißt du, was du machst am Samstag?
Ich weiß, was ich mache. Vielleicht treffe ich mich auch mit ein paar Kumpels. Man soll ja nicht den ganzen Tag drin verbringen.
Man kann auch draußen in der Kneipe Fußball
gucken. Genau. Also ich werde auf jeden Fall dem Fußball treu bleiben.
Sehr schön.
Gucken wir das Ganze an und dann, Kai, reden wir drüber.
Definitiv. Sprechen wir wieder drüber. Allerdings, und das als Hinweis, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir nächste Woche vor meinem Urlaub noch eine Aufnahme schaffen.
Ja.
Denn so wie das ist, wenn man aus dem Urlaub kommt, dann kommt man auf die Arbeit und merkt, ja, hätte ich mal besser mehr Urlaub gemacht.
Genau, brauchst schon wieder Urlaub.
Und das werde ich auch wieder tun. Ja. Insofern, ich reise quasi diesmal reise ich in ein Land, worüber wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Mal gucken, ob ich portugiesischen Superstars über den Weg laufe.
Ja.
Wenn, dann werde ich es erzählen.
Ja.
Und wenn nicht, dann werde ich es möglicherweise auch erzählen.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir, Philipp, für wieder mal eine ganz schlanke Folge.
Ja.
Mit doch sehr, ja, statusaktuellen Themen heute. Aber
ja, war nicht viel los, so. Ne?
Ja, ist viel passiert. Die Fußballwelt ist wieder richtig im Saft. Es geht wieder richtig los. Nicht diese zögerlichen Anfänge, sondern die ersten Trainer sind schon raus. Also wir sind quasi mittendrin in der Saison. Und das macht dann ja auch Spaß. Wir gucken, was das Wochenende so gibt. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Folgt uns auch auf Instagram. Hört weitere Folgen. Hört vielleicht Folgen auch aus der Vergangenheit nochmal nach, weil da ist doch so einiges, was wir jetzt predicted haben, wo wir immer wieder referenzieren fleißig.
Genau, dann damit ihr auch wisst, wo wir auch schön daneben liegen.
Ne? Genau.
Damit ihr uns schön da callen könnt.
Genau.
Von daher empfehlen wir euch natürlich auch die alten Folgen.
Das lohnt sich immer. Und dann hören wir uns möglicherweise nächste Woche wieder, wenn es wieder um ganz, ganz wenig Sport
und ganz viele
sehr
Phrasen
viele Phrasen geht. In diesem Sinne, Philipp, mach's gut.
Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.